Hot Cannstatt, der Main VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Kurz ausgeführt. Leveling, jetzt schiebt er rein. Und er kommt vor von Zehner, da war der Ball drin. Tor für unseren VfB in der 79. Spielminute. Das Ding kam ein bisschen überraschend, die Flanke plötzlich im Strafraum. Und dann ist es Schema, der den Schädel hinhält und für das 1:0 hier sorgt.
Der VfB Stuttgart holt in der Bundesliga die ersten wichtigen 3 Punkte. Der VfB Stuttgart holt nochmal 2 Neuzugänge und verliert Nick Woltemade an Newcastle United. 3 von vielen Themen, die wir in dieser Woche zu besprechen haben. Wir, das sind meine Wenigkeit Christian Pavlic und wie immer oder wie sehr oft dabei Philipp Meisel.
Grüße.
Und Felix Mahler.
Guten Morgen.
Christian, wenn ich gleich mal da rein darf, ja, du hast den wichtigsten Neuzugang vergessen. Ja.
Ja.
Der bist du nämlich selbst. Ja, nach vier Wochen heftiger Nichtstuerei an der Adriaküste deines Vertrauens bist du endlich wieder hier und kannst mit uns Podcasts produzieren. Nicht nur das natürlich, aber auch, und das finde ich, muss entsprechend gewürdigt werden.
Danke, ich freue mich auch hier zu sein. Ich kann sagen, so ein bisschen berufliche Auszeit auch von dem VfB-Wahnsinn, der sich ja dann manchmal so tut und auch gerade in den letzten Wochen war jetzt nicht das Allerschlechteste. Und ich bin froh, dass wir tatsächlich darum gekommen sind. Ihr habt ja da draußen auch gemerkt, dass wir eine neue Verpackung mittlerweile haben. Auch da vielen Dank an alle, die mitgewirkt haben und vor allem an unseren Mari auch, der immer dabei ist. Ich bin wirklich froh, dass wir aber bei dieser neuen Verpackung tatsächlich keinen Nick Woltemade-Jingle mehr produzieren mussten, sondern der bleibt uns jetzt erspart und unseren Hörern, glaube ich, auch. Was allerdings tatsächlich auch noch zu besprechen sein wird, auch das haben wir nachher alles für euch drin, alles zum NLZ, viele spektakuläre Spiele im Jugendbereich, auch bei den Frauen in der zweiten Liga, die Länderspielpause steht an. Philipp war noch am Mittwochabend am Sonnenhof, weiß gar nicht, wie sagt man das eigentlich?
Im Fautenhau.
Ja, richtig, natürlich zu Groß Asbach.
So.
Beim Testspiel des VfB und hat da auch ganz frische Eindrücke mitgebracht. Also all das besprechen wir. Zuerst aber, wie es Usus ist in unserem schönen, kleinen, schnuggeligen Podcast, ist der Rückblick auf das vergangene Spiel und der ist ein positiver, zumindest was das Ergebnis angeht. 1-0 gegen Borussia Mönchengladbach. Ich meine, also bei Philipp weiß ich es, bei Felix nehme ich es mal an, dass ihr beide im Stadion wart, ne?
Richtig, ja.
Offiziell war ich im Stadion, ja. Meine Erinnerung verschwimmt irgendwo hinten raus, ja. Das hatte Gründe, die kann sich jetzt jeder selber denken.
Nicht fester Natur, möglicherweise.
Möglicherweise.
Felix, ich nehme dich direkt mal mit, weil ich habe mir tatsächlich, ich habe nicht nur am Strand gelegen 4 Wochen, ich habe mich tatsächlich aufgewacht und habe die VfB-Spiele alle gesehen, vor allem übrigens auch das Pokalspiel noch, das war völlig crazy, das war ein völlig wirrer Abend, aber auch dieses Spiel in Gladbach und in weiser Voraussicht habe ich mich nicht erst um 15.30 Uhr vor die Glotze gehockt, sondern schon 10, 15 Minuten vorher, weil das, was sich da im Stadion zugetragen hat, Stichwort Choreo, war bombastisch.
Ja, die ganze Geschichte hat ja schon, wann war der Treffpunkt, 12 Uhr angefangen mit der Karawane, die ja gefühlt schon normal ist, weil es halt jedes Jahr passiert, aber halt immer noch inhaltlich nicht normal ist. Also dass da jedes Jahr aufs Neue abläuft, ist fantastisch. Auch dass jedes Jahr mehr wird, also wenn man sich sieht, auch diese nette Idee von diesem Brustring-Tuch, nenne ich es mal, das sie diesmal drüber ziehen lassen haben über die Karawane. Es hieß ja mal, wie weit das Ding ging und da, wo es aufgehört hat, haben die Menschen nicht aufgehört. Also wenn da vorne an der Brücke gestoppt wurde, Capo oben, dies, das, dann standen noch hinten am Karree unter der Brücke noch Leute. Also das ist schon absoluter Vollwahnsinn gewesen. Und wie du es auch gesagt hast, du hast gemerkt, da ist was drin an diesem Tag. Du hast gemerkt, es ist was Besonderes, 100 Jahre Brustring, extra diesen Spieltag ausgewählt, damit das eben auch so gefeiert werden konnte. Und die Choreo hat es ja schon leicht angekündigt, dass es was gibt. Dann wurde es konkreter mit dem Flyer, der ein bisschen rumgegangen ist. Du hast gelesen, yo, über 4 Tribünenteile. Konntest dir schon denken, was kommt da vielleicht? Es wird schon ein Brustring sein, dass sie dann auch noch auf jedem Tribünenteil wirklich auch noch so eine Blockfahne hochholen und wir diese ganzen gepinselten und gemalten Dinger, komplette Geschichte nochmal, die Brustringe, Mittelstädt mit dem Pokal, die ganzen alten Legenden, das ist unfassbar großes Kino tatsächlich. Wir hatten letztes Jahr das Novum oder geteilte Novum mit diesem Choreo gegen Wolfsburg über zwei Tribünenteile, dachte man schon, wow, okay, das ist eine Nummer. Über alle vier, das war absolut gigantisch. Und ja, das ist immer schwer zu greifen und diesen Aufwand dahinter nicht so richtig vor sich hat, nicht so richtig bewerten kann, aber das ist nicht hoch genug anzurechnen, was da am Samstag ablief.
Wer sich das im Detail reinlesen möchte, dem empfehlen wir den Link in den Shownotes. Ich habe das alles aufgeschrieben, was da dahinter steckt, welchen Aufwand, welche Mengen, welche Summen. Ja, da kann man nur alle Hüte ziehen, die wir jetzt nicht aufhaben. Alleine der Brustring bei der Karawane, 500 Meter lang, 135 Kilo schwer, ein Brett einfach. Das ganze Ding von vorne bis hinten, ein Brett. 56.000 Fähnchen, selbst von Hand gemacht. Über ein Jahr hat es gedauert. Müsst ihr euch mal reintun. Und wer noch irgendwie ein paar Euro 80 über hat, der geht bitte in dieses Internet. Geht auf Google oder Suchmaschine seiner Wahl, sucht Fördergruppe Kommando Cannstatt, wird dort Mitglied, spendet, was er kann, dann gibt's auch weiterhin solche schönen Choreos in Stuttgart zu sehen.
Also ich habe schon Gänsehaut allein beim Zuhören, wenn ich merke, und ich werde schon ein bisschen neidisch, dass ich am Samstag nicht da war, aber natürlich, wenn man selbst auch schon oft bei solchen Choreos dabei war, die entweder von oben beobachtet hat oder selbst Teil davon war, dann weiß man, wie sich das, oder weiß man nur annähernd, wie sich das angefühlt haben muss. Was ich allerdings auch schön fand, da muss ich an der Stelle auch sagen, muss man auch mal den Kollegen des übertragenen Senders Sky in dem Fall auch ein Lob aussprechen, dass die dann nicht irgendwie ihren Werbeblock direkt in der Zeit ballern und um 15:30 Uhr mit dem Anpfiff einsteigen, sondern wirklich auch 10 Minuten vorher drauf waren und das Ding dann auch in seiner nahezu ganzen Pracht übertragen haben. Vielleicht mal kurz unterbrochen durch die Aufstellung oder so. Also das war auch für jemanden, der dann weit weg war und sich einfach auch wahnsinnig darauf gefreut hat, echt schön. Also ich freue mich für alle, die dabei waren, für euch beiden natürlich auch. Wie bewerten wir denn das, was wir danach auf dem grünen Rasen gesehen haben? Ich würde sagen, wir hören erstmal rein, was der Trainer dazu zu sagen hat, Sebastian Hoeneß, denn der hat sich nach dem 1:0 gegen die Fohlen-Elf geäußert.
Vielleicht kurz zum Spiel. Ich finde, dass wir sehr gut reinkommen. Spielen sehr gute, ich würde sagen, 18 bis 20 Minuten. Haben da auch schon 2, 3 gute Möglichkeiten. Ob es jetzt Riesenchancen waren, das müsste ich mir nochmal anschauen. Aber wir waren auf jeden Fall gut im Spiel. Ein Stück weit auch, glaube ich, beflügelt von der Choreo, die überragend war. Aber auch gestern hatte ich schon das Gefühl, dass wir wieder regeneriert sind und wieder bereit sind und die Woche zum sehr guten Abschluss bringen wollen. Das haben wir gezeigt in den ersten 20 Minuten. Dann war ein kleiner Bruch im Spiel. Bis zur Halbzeit, würde ich sagen, war es nicht mehr unter Kontrolle. Hatte sicher auch Gladbach teilweise die besseren Phasen. Ging dann, glaube ich, als offenes Spiel mit 0-0 in die Halbzeitpause. Und da haben wir schon gesagt, dass es sehr wichtig sein wird, heute beharrlich zu sein, weiterhin natürlich intensiv zu spielen, aber auch klug zu spielen und auf diesen einen Moment irgendwo zu warten. Und wir haben tatsächlich auch in der Halbzeitpause über einen möglichen schnell ausgeführten Freistoß, einfach über eine clevere Aktion im Spiel gesprochen. Jetzt war es ein schnell ausgeführter Eckball, der am Ende das Spiel entschieden hat. Und zweite Halbzeit nur ganz kurz, kommen nicht so gut raus. Und dann, finde ich, haben wir peu à peu das Spiel auf unsere Seite gezogen, waren viel in der gegnerischen Hälfte, haben Druck entwickeln können, ohne die glasklaren Chancen. Aber das Spiel war gefühlt auf unserer Seite. Ja, und mit dem Tor hat sich das wieder so ein bisschen verlagert. Am Ende ging es nur noch darum, das Tor zu verteidigen. Ich denke, das ist auch normal nach so einer Woche, 120 Minuten in den Beinen und nach so einem Spielverlauf. Alex hat uns, der ein schwieriges Spiel hatte, am Dienstag heute geholfen, auch dann zu null zu spielen. Und jetzt sind wir happy. Es war eine taffe Woche, waren taffe Tage und bin stolz auf die Jungs, dass die so ein schwieriges Spiel, offenes Spiel gegen eine gut organisierte Gladbacher Mannschaft, die extrem intensiv und klug gepresst hat, aus meiner Sicht, dass wir das Spiel gewonnen haben. Danke.
Soweit der Trainer. Ich glaube, auch hier, wenn man jetzt mal ein bisschen den Blick aufs Sportliche wagt, Felix, ist so ein bisschen beides rauszuhören, ne? Auf jeden Fall stolz über die Punkte, über das Resultat am Ende, eine nüchtern sachliche Einordnung dessen, was da so in mehreren Phasen, würde ich mal sagen, unterwegs war. Wie ordnest du das Spiel ein in seiner Gänze?
ich bin schon mal happy, dass wir kein Phrasenschwein haben, weil das simple Satz für das Spiel für mich wäre, 3 Punkte sind 3 Punkte.
Ja.
Die waren brutal wichtig nach der knappen Pleite bei Union, nach diesem brutalen Pokalabend in Braunschweig, der auch positiv geendet ist, aber trotzdem wichtig vor Länderspielpause mit dem ganzen Transferchaos im Hintergrund war der sehr, sehr wichtig. Auf dem Platz war es jetzt nicht das, was man sich vielleicht erhofft hat, dass er schon natürlich auch vielleicht ein falscher Anspruch, aber eben diese Hoffnung gehabt, ey, guck mal, mit Karawane, mit Kuro im Hintergrund pushen die sofort raus und wollen hier nach 10 Minuten 3-0 führen. Der Anfang war auch nicht verkehrt, aber Gladbach hat da wirklich auch in Summe kein schlechtes Auswärtsspiel gemacht, sehen wir auch später in den Daten. Ich glaube, wenn das Ding 0-0 ausgeht, hätte sich auch keiner beschweren dürfen. So nimmst du das Ding mit diesem schönen Treffer von Schema Andres und eben einfach, ja, ein Arbeitssieg, wenn man es so nennen will. Aber spielerisch oder generell ist das noch nicht unbedingt die Frühform, beziehungsweise eben keine Frühform, die dich jetzt umhaut.
Der VfB Stuttgart, der spielt aktuell Fußball, so wie es mir am Sonntagmorgen ging, leicht verkatert. Das ist tatsächlich aber auch erklärbar. Ja, ich meine, du kommst, deine Saison endet mit dem Pokalsieg, mit dem bestmöglichen Ergebnis, was du rausholen konntest. Dann läuft der Sommer, wie er eben läuft. Die Transferphase läuft, wie sie eben läuft. Das erste Bundesliga-Auftaktspiel und das Pokalspiel mit über 120 Minuten plus X raubt dir unglaublich Körner. Dann hast du Druck auf den Kessel, du brauchst ein Ergebnis. Die Kulisse ist die größte und bestmögliche, ja, aufgebaut auch durch die Kraft der Karawane, haben wir letzte Woche darüber gesprochen. Und dann musst du liefern. Und das gelingt halt nur bedingt. Ja, am Ende steht ein Arbeitssieg, wie es Felix gesagt hat, ein glücklicher sogar, finde ich. Ja. Aber interessiert am Montag schon kein Mensch mehr. Ja, du hast 3 Punkte auf dem Konto, die waren sehr, sehr, sehr wichtig. Und du hast ein paar Sachen gesehen, die halt schon auch positiv in die Zukunft blicken lassen. Zum Beispiel, also zumindest ich habe das gesehen, ich müsste diese Meinung nicht teilen, logischerweise, aber welche Bedeutung Thiago Tomás jetzt schon hat und noch haben wird in den nächsten Wochen und Monaten, wenn das sich so weiterentwickelt, war auch in Groß-Asbach wieder zu sehen, am Abend, kommen wir nachher noch dazu.
Die personifizierte Polyvalenz, was die Position angeht, die er spielen kann davon, ja.
Der auch mal was Besonderes macht. Also das hat mir auch am Samstag von vielen gefehlt, gerade in der Offensivreihe. Und Tomás ist halt mal einer, das muss man auch nicht gut finden, aber solange es klappt, ist es sehr nett, der mal einen Hackentrick rausholt, der mal einen Tempowechsel rausholt, der mal irgendwas Spezielles macht. Ob es immer zu was Grandiosem führt, ist die andere Geschichte. Aber einer, wo du halt ein bisschen Fantasie hast oder hattest am Samstag, will jetzt gar nicht auf den gesamten Kader, auf die Saison blicken, gibt es genug, die Fantasie hervorheben können, aber am Samstag war es für mich auch, gehe ich mit, vor allem Tomás.
Und du hast was gesehen, das hast du auch in Braunschweig schon gesehen, aber es war in Gladbach auch nochmal deutlich, die Moral und Einstellung dieser Mannschaft ist ungebrochen und die wirst du auch so schnell nicht killen können. Ja, die glauben an sich, die machen das weiter, bis es halt schnackelt, ja, und wenn es am Schluss den einen schnell kurz ausgeführten Eckball braucht und einen 1,90 großen Spanier, der Fußball spielt, als ob er 36 wäre und nicht 20, ja, dann ist das eben so. Ja. Und auch das ist ein wichtiger Punkt. Ja, du hast Leute hinter der ersten Elf, auf die kannst du zählen. Ja. Das wird sich in dieser Saison noch mehrfach zeigen, da bin ich mir sehr sicher, ob das Schema ist oder jemand anderes. Das werden wir öfters noch beobachten können.
Und diese Comeback-Qualitäten, das, ich weiß gar nicht, ob wir das irgendwie so durchziehen sollten, aber ich sag's gerne nochmal, der VfB ist Pokalsieger. Das hat ein Stück weit damit zu tun. Also ja, du hast auch viele Neuzugänge, aber dennoch, wenn du einen Kapitän auf dem Platz hast, der das erlebt hat, viele Spieler, so ein Ding, weiß nicht, schaut euch mal zum Beispiel Tennisspieler an. Wenn Roger Federer oder Rafa Nadal, wenn die anfangen, mal Grand Slams zu gewinnen, dann weißt du auch in irgendwelchen Erst- und Zweitrunden-Matches die Woche drauf, das Ding ist erst gewonnen, wenn du wirklich den Matchball gegen sie verwandelt hast. Und so ist es einfach mit dem VfB, der so ein Ding entwickelt hat. Ihr dürft nicht vergessen, bei Union hat es ja eigentlich auch fast zum Ausgleich gereicht hinten raus. Nur wenn Nick Woltemade nicht einen Tick zu spät rausgeht, sondern da möglicherweise gleiche Höhe herrscht, dann holst du dir ja auch noch einen Punkt in 90 plus 6 oder so. In Braunschweig liegst du in der 85. 3-2 hinten, kommst zurück. Und jetzt in diesem Heimspiel gegen Gladbach fand ich, da war es jetzt dann nicht die Tatsache, dass du im Rückstand hinterherlaufen musstest, aber dass du wirklich schwierige Phasen zu überwinden hattest. Also ich glaube, wir haben es auch bei Sebastian Hoeneß gehört und ich glaube, wir sind uns einig, so die schwierigste war wahrscheinlich die vor der Pause und nach der Pause, in der Gladbach die für mich dominante Mannschaft war, das Ruder an sich gerissen hat, sich große Chancen teilweise rausgespielt hat und wo auch eine 1-0-Führung für Gladbach nicht unverdient gewesen wäre. Ich weiß nicht, ob man den einen Abschluss von Kevin Stöger noch immer im Neckar sucht, nach der Pause. So, da hat der VfB einfach auch Glück gehabt in der Situation. Aber das Entscheidende ist dann, diesen Phasen zu überstehen. Und dann hast du gemerkt, 60., 70., peu à peu, der VfB reißt das Spiel an sich, übernimmt die Initiative, gewinnt Kontrolle, spielt sich vielleicht nicht die großen Chancen raus. Aber du hattest dann hinten raus schon das Gefühl, Felix hat gesagt, 0-0-Spiel, würde ich auch sagen, hat übrigens Kevin Stöger auch gesagt. Aber wenn eine Mannschaft hier hinten raus noch ein Tor schießt, dann ist es nicht Borussia Mönchengladbach, sondern es ist der VfB. Und das ist dann eben durch einen Geistesblitz gelungen, schnell ausgeführte Ecke und Leveling butterweich auf Cema, der ebenso butterweich mit dem Kopf das Ding einigt. Und hinten raus, glaube ich, bis auf die eine Neuhaus-Szene in der 90. hat der VfB das Ding auch ganz, ganz sauber wegverteidigt bekommen. So. Und da, finde ich, merkst du einfach, dass das auch so ein Ding ist für Mannschaften, die gegen den VfB spielen. Da nochmal mein Tennisbeispiel, ne? Die wissen alle, der VfB, den musst du sportlich killen. Wenn du das nicht machst, können die hinten raus immer noch antworten und haben möglicherweise das letzte Wort. Das wäre den Unionern fast passiert. Braunschweig und Gladbach ist es passiert. Und das ist ein Zeichen, dass neben all dem, was wir sportlich, taktisch, was den Spielwitz angeht, kritisieren können, das ist das, was man auf jeden Fall positiv hervorheben muss an dem Samstag.
Und du hast die gefühlige Lage, finde ich, auch noch, dass du halt das Stadion im Hintergrund noch hattest. Also so hat es sich zumindest für mich angefühlt im Stadion, dass dann, wie du gesagt hast, 70. rum, 75. rum, kam der VfB besser rein. Und du hast halt auch gemerkt, dass das Stadion dieses Ding hatte von, ey, das Spiel sollte man halt schon gewinnen irgendwie. Dann wurde dann noch ein bisschen angetrieben. Dann hat es ja wirklich auch nur diese 5-6 Minuten gedauert bis zur 79., 80., bis das Ding gefallen ist. Also ich fand auch das vielleicht nur leicht und nebendran, weil der VfB auf dem Platz eh schon ein bisschen was geliefert hatte. Aber auch der Effekt vom Stadion, fand ich zumindest, war da spürbar, zumindest dieses 1-0 irgendwie da noch reinzukriegen.
Ich find's geil, wie Felix Mahler gerade, das ist mir, habe ich glaube ich noch nie gehört, quasi die Stimmung im Stadion mit wie so einer Sprechblase versucht darzustellen. Wäre schon schön, wenn wir jetzt heute gewinnen, ne? Also so, aber so war's, so kam's auch ja, tatsächlich so im Fernsehen auch, rüber. Ja. Du hast richtig gemerkt, dass so, naja, wie du sagst, wäre jetzt eigentlich schon blöd, mit nur einem Punkt aus zwei Spielen rauszugehen. Irgendwie haben das alle gedacht, so am Samstag um 17 Uhr.
So, von Sprechblasen zu was Handfestem. Daten bitte.
Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Ein Herr Mahler hat uns Daten mitgebracht zum Heimspiel des VfB Stuttgart gegen die Fohlen. Und Felix, das ist schon angedeutet. Die Zahlen sprechen nicht unbedingt für den VfB, aber die wichtigste halt, die der Tore, die ist mit 1-0 auf Seiten der Weiß-Roten.
Das ist richtig. Und so langsam füllt sich das Dokument. Wir haben das zweite Spiel endlich drin. Irgendwann kann ich anfangen, richtige Vergleiche zu ziehen. Ich freue mich schon drauf. Aber Expected Goals waren 0,73 zu 1,37. Tatsächlich Vorteil für Gladbach. Stöger-Chance haben wir angesprochen. Schüsse aufs Tor 6-6, komplett ausgeglichen. Ballbesitz 55-45%. Mal wieder mehr, wenn auch nicht so deutlich wie bei Union Berlin. Pässe auch sehr ausgeglichen. 504-460. Auch da waren die Unterschiede zu Union und zu Braunschweig viel, viel größer. Passquote war Gladbach auch sehr gut dabei, der VfB bei 89%, wie man es ja, muss man sagen, luxuriös gewöhnt ist vom VfB mittlerweile. Gladbach bei 84%, aber auch das ausgeglichen, da hat es ja bei Union, glaube ich, 20% und bei Braunschweig 10% Unterschied. Ecken 6-10, Laufdistanz 119 Kilometer, quasi gerundet zu 117, 118 Kilometer, also das ist sehr ausgeglichen, aber der VfB mehr gelaufen. Auch das finde ich davon mal hervorheben, weil es öfter der Fall ist, dass der Gegner mehr läuft. Sprints auch sehr, sehr ausgeglichen wieder, auch das wie in den ersten beiden Spielen, nur drei Unterschied, 148 beim VfB, 151 bei Gladbach, auch das darf man hervorheben, da war der VfB schon mal deutlicher in Unterzahl im Vergleich zu den Gegnern. Gewonnene Zweikämpfe auch nur leicht verloren, sag ich mal, 80-82, auch nur zwei Unterschied und begangene Fouls bei Gladbach höher, 5-13. Hab ein paar Einzeldaten noch rausgeholt. Wir hatten Tomasz angesprochen, der hat 7 der 15 Schüsse abgefeuert. Also ich habe vorhin halt die Schüsse aufs Tor genannt. Insgesamt waren es 15 Schüsse. Auch das tatsächlich neuer persönlicher Bundesrekord für ihn in einer Partie. Also der hat's gewollt am Samstag. Gewann auch die meisten Zweikämpfe auf dem Platz mit 13. Auch der schnellste Spieler, auch wenn jetzt die knapp 34 km/h schon mal über, ja, nicht der Riesenfaktor sind, aber er war der schnellste VfBler auf dem Platz. Wagnermann lief am meisten, 12 Kilometer, und Stiller mit 85 mit Abstand die meisten Ballberührungen auf dem Platz gehabt. Und noch was man hervorheben darf, ist die starke Defensive, was die Passquote angeht. Hendriks, Jeltsch und Wagnermann haben alle Passquoten über 96% gespielt, laut unserem Matchcenter. Das ist auch hervorzuheben. Und wir haben Schema Andres angesprochen, machen es auch hier. Der VfB extra zum Man of the Match gemacht in seiner halben Stunde, die er bekommen hat. 100% Zweikampfquote der VfB gelistet und 91% Passquote. Und habe nachgeschaut, es gab ja nicht so viele. Oriol Romeo und Pablo Maffeo, auch wenn Maffeo eher als Argentinier jetzt gelistet ist mittlerweile bei Transfermarkt.de zum Beispiel, müsste das dann damit auch der erste Spanier gewesen sein, der ein Tor markiert im Trikot vom VfB Stuttgart, was auch eine besondere Marke ist. Und wie immer noch ein paar Geschichten zum Spiel, die relativ Gladbach-lastig sind, aber erstmals seit 23 Jahren gelang Borussia Mönchengladbach beim 0-1 Stuttgart an den ersten beiden Spieltagen einer Bundesliga-Saison kein Treffer nach dem 0-0 in Hamburg und nun auch seit 9 Spieltagen saisonübergreifend ohne Sieg. Die Gladbacher, eine Negativmarke, die sie seit 11 Jahren so nicht gerissen haben, und auf den VfB gedreht, positiv, 45. Bundesliga-Sieg gegen Gladbach, so viele wie gegen keinen anderen Verein.
Und trotzdem ist mein erster Trainer-Entlassungstipp im Eimer.
Ja,
ich glaube, der von
auch fast allen. Gedacht.
Ja. Danke, Felix. Viel dabei, wie ich finde. Und ja, ich glaube, damit ist eigentlich alles gesagt zum Spiel. 2 Bundesliga-Partien absolviert, 3 Punkte, Torverhältnis 2-2, auf Platz 8 steht man. Damit kann man, denke ich, auf jeden Fall leben. In Berlin war man sicher nicht die schlechtere Mannschaft, hat da unglücklich verloren. Gegen Gladbach war man sicher nicht die bessere Mannschaft, hat aber ein bisschen glücklich gewonnen. Ich glaube, das ist alles soweit im Lot, oder Herr Meisel, was meinen Sie?
Ja, das kann man schon so sagen. Du musst jetzt halt einfach also dranbleiben, drinbleiben. Ja, auch wie wir jetzt gar nicht erwähnt haben, ist Alex Nübel. Der hat 2 relativ überschaubare Spiele gehabt in der Bundesliga und im Pokal. Wenn auch mit dem Highlight im Pokal, ja, mit 3 gehaltenen Elfmetern. Aber im Spiel war es jetzt nicht so prickelnd. Diesen Samstag klare Steigerung. Ja, und auch das für ihn ein Fingerzeig für die nächsten Wochen und für den VfB ganz generell. Nach der ersten Länderspielpause kommt immer die erste Phase, wo es richtig scheppert. Sehr viele Spiele in wenigen Tagen, sehr viele Spiele auch, mit denen du eine Richtung festlegen kannst. In der Liga, im Pokal und dann auch mit 2 Europapokalspielen noch. Ja, bis zur nächsten Pause, die dann im Oktober kommt. Also da ja, gilt es einfach, eine Weichenstellung, eine erste vorzunehmen. Jetzt ist nichts mehr mit Welpenschutz und wir gucken mal, sondern jetzt muss ich Gas geben. Wenn du aus dieser Pause kommst, da tut's natürlich weh, dass dir einer wie Unda fehlt, muss man klar so sagen. Ja, auch wenn du auf dem Transfermarkt noch alles versucht hast, um auch diesen Ausfall so ein bisschen zu kompensieren. Ja, die beiden Spieler, die gekommen sind, bringen Profile mit, die zumindest die Hoffnung geben, dass sie zum Teil das ersetzen können, was dir jetzt durch Dennis Unda fehlt.
Womit Philipp Meisel direkt den Übergang gewählt hat zu unserem großen Transfermarkt-Blog, denn auch das ist unter Dach und Fach. Der Deadline-Day ist auch rum, das Fenster ist zu, rien ne va plus. Da ich ja, wie wir und unsere Hörer langsam ja auch wissen, die letzten Tage nicht am Schreibtisch verbracht habe, sondern möglicherweise unter der Sonne Kroatiens, überlasse ich euch beiden mal die Bühne und lasst euch gerne mal resümieren und vor allem auch für unsere Hörer, die bestimmt auch nicht die ganze Zeit online und up-to-date waren, was denn da passiert ist in den letzten Tagen. Abgänge, Zugänge, keine Zugänge, geplatzte Transfers. Wollen wir es mal alles aufräumen? Mit wem wollen wir anfangen? Bitte schön, die Herren.
Naja, ich würde sagen, wir fangen mit dem Big Nick an, oder?
Das absolut. Das
ist natürlich ein Stein, der so einiges noch ins Rollen brachte, ja, was man nicht unbedingt gedacht hat. Als wir letzte Woche aufgenommen haben, dann hat sich das noch überhaupt nicht so angedeutet. Und keine 15 Stunden später war die Welt eine andere, ne, Felix?
Ja, und wir haben ja schon am Freitag darauf reagiert. In dem YouTube-Video.
Richtig, ja.
Ich glaube, man kann mit dem immer noch resultieren, dass du es wahrscheinlich machen musst von der Ablösesumme her. Da bist du ja fast bei so Begriffen wie ne, weitestens Sinne vereinschädigen, wenn du so ein Angebot nicht annimmst, aus der finanziellen Sicht. jetzt so mit der Sicht nach Deadline Day und mit dem Kader, der jetzt dasteht und eben dem Nicht-Erreichen eines Ersatz für Woltemade, wirkt die anderen beiden Transfers, finde ich sehr gut und machen auch Sinn. Und der Mio-Ersatz ist da, aber du hast halt jetzt einen Stürmer weniger, als du eigentlich gerne gehabt hättest, vermutlich. Und ich glaube, darüber ja, machen sich viele Fans ein bisschen den Kopf und werden wir auch noch drüber sprechen.
Ja, ist für mich aber der einzige Aspekt, der tatsächlich negativ ist an der ganzen Nummer, dass dir halt einfach diese eine Position fehlt, ja, dieses sportliche Asset, das da weggebrochen ist. Ansonsten alle anderen, sag ich mal, Segmente dieses Gesamtkomplexes sind für den Club selbst ja nur positiv zu werden. Anders kannst du das gar nicht werden, das geht nicht.
Ich für meinen Teil saß ja vergangenen Donnerstagabend bei einer veritablen Portion Spanferkel in einem kroatischen...
Jetzt kommt er schon wieder mit diesem Adria-Ding, Alter.
Als mich die Nachricht von Felix Mahler erreichte mit einem X-Link eines bestimmten bekannten sogenannten Transferjournalisten und ich mich die Nachricht erhielt, was sich denn da tut mit Nick Woltemade und Newcastle United, Entschuldigung. Und ich sehe es wie ihr, ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Und ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich auch nicht die Zeit, die ganz große Moraldebatte über die Entwicklung im Weltfußball, Transfersummen und so. Ich glaube, das ist alles gesagt von allen, die irgendwas zu sagen haben oder auch nicht. In dem Fall gibt es einfach nur die Devise, shut up and take the money. Tut mir leid, wenn so ein Ding reinkommt und das widerlegt ja alles das, was da auch aus München kam, das bestätigt den VfB darin, dass er hinten raus dann zumindest, was den Abgang von Woltemade angeht, alles richtig gemacht hat. Sein Berater hat vermutlich finanziell für sein ganzes Leben ausgesorgt. Herzlichen Glückwunsch dazu auch. Und Nick Woltemade spielt künftig in der Premier League, spielt in der Champions League auch mit den Magpies im St. James's Park, übrigens eines der stimmungsvollsten Stadien, zumindest damals noch, als ich jung war, in England. Ich weiß nicht, wie sich das heute entwickelt hat.
Heute noch, Christian. Tatsächlich ist das immer noch so.
Ich würde sagen, auch damit wir...
Außer, dass du jung bist.
Das stimmt. Als das alles dann unter Dach und Fach war und die ganze Vorstellungsarie von Nick Woltemade in England auch über die Bühne gebracht wurde und er im feinen Zwirn sich das Spiel der Magpies angeschaut hat, hat er hinten raus auch noch die Zeit gefunden, sich über seine Social-Media-Accounts an die VfB-Fans zu wenden. Und ich würde sagen, das gebietet sich, dass wir das uns einfach mal anhören und vielleicht hinterher einordnen, was Nick Woltemade dazu den VfB-Fans zu sagen hatte. Bitteschön.
Moin, liebe VfB-Fans. Mir war es nochmal wichtig, mich persönlich nochmal zu verabschieden. Ich glaube, in den letzten Tagen war sehr viel los, deswegen habe ich mir jetzt auch noch ein bisschen ein paar Tage dafür Zeit gelassen und auch die richtigen Worte zu finden. Ich kann mich nur bedanken. Bedanken für das letzte Jahr. Bedanken für die Momente, die wir, glaube ich, zusammen kreiert haben. Für die Momente, die wir zusammen erlebt haben. Und ich fordere auch gar nicht, dass man meinen Schritt nachvollziehen kann. Ich glaube, für mich als Fußballer möchte ich das höchstmöglich erreichen. Und ich spiele Champions League. Ich spiele in der besten Liga der Welt. Und freue mich auch auf den Schritt. Und ich kann trotzdem auch jeden VfB-Fan verstehen, der sagt, ey, das war dein Herzensverein, ey, du hast immer gesagt, du bist Stuttgart-Fan und was auch immer. Ich bleib trotzdem noch Stuttgart-Fan und ich werde mir trotzdem noch jedes Stuttgart-Spiel anschauen, wenn ich kann. Aber ich bin auch Sportler und das ist auch mein Beruf. Und ich habe mich für den nächsten Schritt entschieden, den ich gehen wollte, den ich bewusst entschieden habe. Und ich freue mich jetzt auch sehr auf die Aufgabe. Trotz allem wollte ich mich einfach nochmal bedanken und einfach auch nochmal, ja, glaube ich, auch daran erinnern, was für ein tolles Jahr wir miteinander hatten. Und es ist auch für ein tolles Jahr war für mich. Und ich weiß auch, bin auch Stuttgart dafür sehr dankbar, dass ich mich so sportlich weiterentwickelt habe. Und ich habe meinen ersten großen Titel gewonnen mit euch. Ich glaube, nach langer Zeit mal wieder für Stuttgart auch ein Titel. Und ich glaube, das ist was mir auf jeden Fall immer in Erinnerung bleibt, neben den ganzen anderen schönen Momenten, aber auch, glaube ich, was Stuttgart den VfB-Fans immer in Erinnerung bleibt. Und da bin ich dankbar für und bin stolz drauf, dass ich dabei war, dass ich da ein Teil sein von konnte. Und mir war es einfach nochmal wichtig, Tschüss zu sagen und das mache ich hiermit. Also vielen Dank an VfB Vielen Dank an alle Mitarbeiter, alle Trainer, an das ganze Team vor allem. Vielen Dank für die tolle Zeit. Liebe Grüße.
Das, die berühmten letzten Worte von Nick Woltemade, zumindest im VfB-Kontext. Felix, wie bewertest du es?
Ja, also ich finde es schon mal gut, dass er sich gemeldet hat, weil er war ja lange ein bisschen stille, aber hat er auch begründet. Und ich finde es auch tatsächlich erfrischend ehrlich. Also er spricht halt das aus, was sich die meisten gedacht haben, so, warum wechselst du? Und diese emotionale Schiene ist ein zu besser Begriff, aber mir fällt gar kein besserer ein, diese emotionale Schiene von du bist doch VfB-Fan und Familie und ne, wurde geweint, als der Vertrag beim VfB unterschrieben wurde und lautet diese Geschichten, hat er ja begründet. So, es ist halt ein Fußballer, da geht's nach Karriere, da geht's auch nach Größe Liga der Welt, da geht's nach Gehalt, nach Champions League. Dass man es nicht verstehen muss, dass er es macht, hat er auch angesprochen. Also ich, erfrischend ehrlich, jetzt nichts, was man sich nicht hätte denken können, aber es sprechen ja viele Fußballer eben nicht aus nach Transfers oder gehen nicht drauf ein. Deswegen Statement, mit dem man absolut so leben kann und soll er Gas geben in England.
Mir ist das alles egal.
Jawohl.
Mir ist das tatsächlich vollkommen wurscht. Ich empfinde das als authentisch und aufrichtig, was er da kommuniziert hat. Aber grundsätzlich, der Gesamtkontext, Spieler kommen, Spieler gehen, Leute. Das ist, also ich bin, sorry, ich vielleicht nenne es abgestumpft oder lang genug dabei oder sonst was.
Oder alt.
Egal. Ja, oder alt. Gerne auch alt einfach. Mir ist das einfach egal. Ja, der geht, dann kommt der Nächste und dann geht der irgendwann und dann kommt wieder einer. Also ist doch Wurst. Ja. VfB hat das Bestmögliche da rausgeholt. Auch wenn der Trainer not amused ist, logischerweise, wenn dir so kurz vor Schluss ein Stammelfspieler genommen wird und du kriegst keinen Ersatz mehr dafür, weil beim Sportskameraden aus Südkorea weder ein Kreuzband noch vorhanden war und auch noch ein paar andere Dinge im Knie offensichtlich gefunden wurden. Dann ist es eben so, ja, dass das kein Trainer freut, ist klar. Aber ganz grundsätzlich, ich bin müde, sowas irgendwie noch großartig einzuordnen. Das ist, wie es ist. Der hat das ganz ordentlich gemacht und jetzt soll er da drüben gucken, wie es weitergeht für ihn. Und wir konzentrieren uns auf das, was wichtig ist, nämlich das, was hier ist, beim VfB, im Kessel, in Stuttgart und gucken uns das an. Und dazu gehören seit Montag die Sportskameraden El Canus und Buonanni, ja. Übrigens, also letzterer Badreddin Buonanni. Ey, ich, der ich ein gewisses Fable habe für Sportler oder Schiedsrichter mit Pornodarstellernamen, das ist der Typ ist ein Traum, ja.
Also das ist tatsächlich, geht auch runter wie Öl, aber auch rein phonetisch. Ja, das ist ein Name wie ein Gesang. Wunderschön. Ja. Und Bilal El Canous, wir reden über Spieler aus Nordafrika, Algerien respektive Marokko. El Canous übrigens auch mit Marokko WM-Vierter geworden, darf man nicht vergessen. Bei der WM 22 in Katar
hat
ist
auch gespielt,
dabei.
Meine ich.
Hat auch ein Spiel um Platz 3 gegen die Kroaten gespielt, unter anderem. Also das sind jetzt vielleicht für den einen oder anderen, was natürlich auch ganz normal wäre, die vielleicht gesagt hätten, die sich jetzt nicht täglich mit dem nordafrikanischen Profifußball auseinandersetzen, vielleicht Namen, die man vielleicht auch noch nicht gehört hat. Wir reden hier wirklich von zwei Profis mit absolut internationaler Erfahrung und auch auf höchstem Level. Wir reden von Nizza, wir reden von Leicester. Das ist, glaube ich, schon, das kann sich definitiv sehen lassen. Ich bin echt gespannt, vor allem, wie sie sich denn so einordnen, wie sie sich denn finden auch innerhalb dieses Kaders und nicht nur spielerisch, sondern möglicherweise auch persönlich, weil auch das ist ja immer ganz wichtig. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu beobachten. Felix, was wusstest du über Bilal El Canous und Badreddin Buonanni im Vorfeld?
Im Vorfeld fairerweise wenig. Über El Canous ein bisschen mehr, einfach wegen Premier League, aber da würde ich jetzt auch lügen, wenn ich da jetzt irgendwie tief drin gewesen wäre. Aber was man so liest und hört, ist ja gerade El Canous, der, auf den sich sehr viele freuen, auch viele, ja, große Worte finden oder quasi Worte finden, die einem Lust auf mehr machen. Und deswegen coole Transfers. Wir haben ja Buonanni auch schon ein bisschen gesehen jetzt im Testspiel. Auch beide, die was Neues reinbringen, die so ein bisschen Flair reinbringen, dieses was Besonderes mitbringen, vielleicht dieses Straßenfußball-Ding mitbringen. El Canous vielleicht sogar gar nicht verkehrt, dass es eben erst in Anführungszeichen zu spät passiert ist. Wenn man den jetzt mal rausziehen wollen als Mio-Ersatz, da hat es ja ganz früher den Griechen eigentlich, hat es doch nicht geklappt und dann ist vielleicht da die Tür nochmal aufgegangen, weil das schon ein gutes Kaliber ist. Nächstes Jahr dann mal gucken, Kaufpflicht, Kaufoption, wie auch immer, ist jetzt erstmal da auf Laie. Und ich glaube, einer, der, auf den man noch mehr setzen darf oder sollte, was Soforthilfe angeht, aber auch Buanani eine super Ergänzung. Und damit, wenn wir auf den Kader blicken, hast du ja hinter diesem einen Stürmer, wenn wir bei diesem 4-2-3-1 bleiben, das normalerweise gespielt wird, genug Leute. Und nicht der Einzige, wo es halt fehlt, ist dieser eine Stürmer mehr, aber auch da ist nicht optimal gerade. Hättest du den auch gern gehabt, auch gern das Profil von einem Nick Woltemade gehabt, so richtig viel Größe hast du da vorne jetzt nicht mehr. Aber du hast ja immer noch Undav, du hast Demirovic, du hast Tomas. Undav fällt natürlich noch ein paar Wochen aus, aber auch da hilft die Länderspielpause, dass zumindest nicht so viele Spiele im besten Fall ausfällt. Also ist schon alles machbar, aber ich glaube, ja, kann man schon damit rechnen, dass sie im Winter da vielleicht nochmal nachjustieren, je nachdem, wie halt die weiten Teile der Hinserie laufen.
Was wir natürlich nicht vergessen dürfen, ist jetzt akut kein Thema, aber Philipp und ich haben es gestern in der Sportredaktion schon mal kurz angerissen. Im Winter gibt's den Afrika-Cup. Das ist dann natürlich ein Thema, wenn beide mit ihren Nationalmannschaften, und davon ist auszugehen, dort nominiert werden und dabei sein werden. Das heißt, da wirst du ein Thema haben, weil das ausgerechnet diese Januar, Februar immer ist, so wenn ich richtig bin, genau. Philipp. Also auch die Zeit, wo dann Entscheidungen fallen in der Europa League beispielsweise, in der Liga-Phase. Also das wird alles ein Thema dann hinten raus, aber für den Moment, glaube ich, ist das eine richtig runde Sache. Was nicht funktioniert hat, und vielleicht kannst du uns, Philipp, und unseren Hörern da noch ein paar Hintergrundinfos geben, ist eben das, was auch Felix angerissen hat, der, ja, man nennt es jetzt so gemein den Woltemade-Ersatz, ich sag einfach neuer Stürmer. Ja. Es geht um den koreanischen Nationalspieler Oh von KRC Genk aus der belgischen ersten Liga. Du kennst den Sportskameraden, weil du eine gewisse schottische Mannschaft namens Celtic hin und wieder mal beobachtest und er da auch schon unter Vertrag stand. Am Ende hinten raus wissen wir mittlerweile alles, der Transfer nicht zustande gekommen. Die Gründe wird vor allem mit dem Medizincheck genannt, dann möglicherweise auch, dass man keine Einigkeit getroffen hat, was die Ablösesumme oder dann hinten raus möglicherweise sogar eine Leihe angeht. Wie bewertest du die nicht zustande gekommene Personalie beim VfB?
Also erstmal kann man daran sehr gut ablesen, wie groß die Not, der Druck, der Need gewesen ist, das VfB Stuttgart beziehungsweise immer noch ist. Ja. Denn wenn du bereit bist, so einen Spieler überhaupt unter Vertrag zu nehmen, von dem jeder wusste, dass der kein Kreuzband mehr hat im linken Knie, ja, dann sagt es ja schon einiges aus. Ja. Die Untersuchung ist so gelaufen, wie sie gelaufen ist. Ich habe es vorher ja schon angedeutet. Offensichtlich ist das nicht alles, das Kreuzband, das da fehlt, was da noch so irgendwie im Argen lag. Schlussendlich glaube ich aber, man hat richtig gehandelt aus verschiedenen Gründen. Zum einen, Canuso und Buanani geben dir etwas, was... ich kann es leider Lucien Favre nicht gut imitieren, aber Polyvalenz ist das Stichwort. Ja, du hast vorne in der Offensive plötzlich deutlich mehr Optionen wieder. Ja. Und der Trainer hat auch schon darauf reagiert, hat man in Groß-Asbach gesehen. 4-3-3 ist the name of the game. Ja, können wir nachher noch ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Und das finde ich, vergessen die meisten in der Bewertung dieser ganzen Thematik. Du hast eines hauptsächlich getan, nämlich Ermedin Demirovic gestärkt. Ja, der in der öffentlichen Wahrnehmung ja nicht immer so gut wegkommt oder wegkam. Ja, der auch beim Trainer jetzt nicht unbedingt der absolute Liebling gewesen ist, wie auch immer. Aber das ist deine Nummer eins jetzt. Der wird immer auf dem Platz stehen, immer starten. Und zu was er dann in der Lage ist, das haben wir ja alle in den letzten Jahren gesehen. Ja, diese 15 Buden beispielsweise, die letzte Saison da waren, die wird er wieder liefern. Ja, und du hast dann um ihn herum jetzt plötzlich ganz andere Möglichkeiten. Kannst ganz anders Fußball spielen, weil du Tomas, Buanani, Elkanus, aber eben auch vielleicht den einen oder anderen, der schon hier ist. Ich würde zum Beispiel auch so weit gehen zu sagen, wir können, glaube ich, uns alle noch gar nicht vorstellen, welche Rolle Silas noch einnehmen wird in dieser Saison. Ja, da könnte was passieren. Und solche Variabilität, solche auch ein Stück weit Unausrechenbarkeit, die hat noch keiner Mannschaft geschadet. Ja, und das ist, finde ich, ein Faktor, den man insgesamt nicht unterbewerten sollte in dieser Thematik.
Ja, sehe ich auch so, zumal gerade, sagen wir mal, zu Beginn der Hoeneß-Ära beim VfB, der VfB auch dadurch sportlich rausstach, dass er wirklich sehr viel Rochaden betrieben hat, gerade im Offensivbereich, dass die Flügelspieler häufiger mal die Positionen wechseln. Und wie du gerade gesagt hast, wenn wir mal sagen, Demirovic ist gesetzt, dann kannst du dahinter sehr viel auch rotieren, auch nicht nur Donnerstag, Sonntag, sondern auch innerhalb eines Spiels. Und ich war ja vergangene Woche nicht dabei, nachdem, als ihr dann das Braunschweig-Spiel besprochen habt. Aber auch hier hast du einfach wieder gesehen, Ermedin Demirovic, wenn er gebraucht wird, ist er da. Und wenn er weiß, auf mich kommt's an, auch dann ist er da. Da gab's schon so viele Spiele, wo's nicht lief und irgendwie klar war, undarf raus, wollte Made nicht gemeldet, whatever. Und er ist da und macht seine Glocken. So, deswegen, toi, 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 dass auch er verletzungsfrei bleibt, hoffentlich. Aber da hast du einen absoluten Fixpunkt. So, was jetzt den geplatzten Neuzugang, was jetzt Herrn O betrifft, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, ich habe ihn einmal vor ein paar Wochen in der Euroleague-Quali kicken sehen gegen Lech Posen. Da war er schon ganz gut. Aber wir reden halt von der Euroleague-Quali gegen Lech Posen, so das und ein Spiel. Ich bin kein YouTube-Scout. So, das ist das eine Spiel, was ich gesehen habe. Da hat er mir schon gefallen. Aber ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, ich habe echt geschluckt, als ich die Diskrepanz zwischen Marktwert und möglicherweise kolportierte Ablösesumme geredet habe. Und dann dieses Risiko einzugehen, da muss man auch wiederum, wie bei Woltemade, andersrum, finde ich, dann Kosten nutzen oder möglicherweise Chancen-Risiko abwägen. Das hatte ich mal im BWL. Das soll ganz wichtig sein. Und wenn da das Risiko überwiegt, mach's nicht.
Mehr muss man über Christian Pavlic nicht wissen, außer dass er in seiner Freizeit EL-Quali KRC Genk gegen Lech Posen anschaut.
Ja. Ja, gut, das war.
Ja, also im weitesten Sinne, Transfermarkt, Marktwerte ist immer so ein Thema, da sind ja manche auch kein Fan von, aber die Diskrepanz ist ja aufgefallen und vielleicht wird ohne jetzt, bin auch nicht tief drin bei dem O, aber vielleicht bist du da echt sogar einem Fehler ausgewichen in der Geschichte oder hättest durch Druck vielleicht jemanden geholt, der vielleicht eingeschlagen hätte, vielleicht das Geld nicht wert gewesen wäre, wie auch immer. Ja, ist halt dann schwierig, wenn du halt so nah dran bist und so kurz davor den Woltemade abgibst, dann eben, wann kam es raus? Ich glaube, eine Stunde vor Deadline-Ende kommt raus, jo, wir machen das doch nicht, der Medizincheck und sowas gefällt uns nicht und andere Versuche bei Genk klappen auch nicht. Dann hättest du ja halt wirklich gefühlt schon die Nummer 2 im Raum neben dir sitzen haben müssen, wenn du noch einen Stürmer hättest holen wollen. Das war dem nicht so der Fall, also da war vielleicht nicht optimal vorbereitet, wenn ich es mal so ganz vorsichtig sagen möchte. Aber wie gesagt, das ist ja auch alles an sich machbar. Du bist fairerweise immer noch eine Verletzung, vielleicht 2 davon entfernt, dass wirklich prickelnd wird. Also wenn Demirovic auch noch ausfällt wie Undav, dann wird es langsam da vorne eng. Aber wenn das so sich zusammenhält, wie es gerade dasteht, habe ich auch volles Vertrauen in Demirovic. Vielleicht eröffnen sich wirklich neue Spielmöglichkeiten, dass du eben kein Spiel mehr hast, das komplett auf Woltemade ausgelegt ist da vorne. Auch durch die Neuzugänge, wie ihr schon angesprochen habt. Das kann schon interessant und cool werden.
Und dann würde ich noch einen Namen ins Spiel bringen. Das wird jetzt vielleicht, der kommt vielleicht aus dem Nichts. Ciprian Mariza heißt er. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den erinnert. Das ist der Spieler gewesen, der über mindestens eine Saison mit dem Label teuerster Neuzugang der Vereinsgeschichte auf dem Rasen rumgelaufen ist und diesen schweren Rucksack nie wirklich ablegen konnte. Und der auch ganz anders beobachtet wurde. Habe ich noch ganz, also wir reden bei dieser Transferpersonalie reden wir über wirklich teilweise auch traumatische Erfahrungen als VfB-Fan. Didi, Stichwort Kreuzband, Marika, Stichwort teuerster Neuzugang und muss liefern und muss so, am Ende bin ich mir nicht mehr sicher, wir werden es beobachten, wie gut er jetzt knipst, denn auch der KRC Genk ist in der Euroleague vertreten, aber ob er jetzt beispielsweise besser ist als ein Ermedin Demirovic, wissen wir alle nicht. Ob sich das dann auch im Gehaltsgefüge, wir sprechen dann auch von teaminternen Geschichten. Ich glaube wirklich, und damit, glaube ich, können wir das Ganze auch bewenden lassen. Ich hätte Bauchschmerzen gehabt dabei, ich hatte kein gutes Gefühl. Und das ist, glaube ich, egal, ob du jetzt einen Spieler transferieren willst zu deinem Verein oder ob du im Supermarkt stehst und überlegst, soll ich das kaufen? Und wenn du Bauchschmerzen hast, lass es eher, das wird nicht gut.
Wir packen euch einen Link zur Kaderübersicht in die Shownotes und gehen jetzt mal ganz flugs in die Werbung.
Game Day auf der Waldau. Die Stuttgart Search haben Heimspiel in der European League of Football. Du willst vor dem Kickoff alle wichtigen Infos, um auf der Tribüne im Gazi-Stadion mitreden zu können? Dann höre jetzt Search 10, den Podcast zur Stuttgart Search. powered by STZN. Jede Woche samstags 10 Minuten Football auf die Ohren. Der perfekte Service, um up to date zu sein. Search 10 gibt es auf Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Da sind wir zurück mit den NLZ News und sprechen über ein Remis, das der VfB 2 geholt hat in der dritten Liga im Grünwalder Stadion. Die Last-Minute-Löwen haben zugeschlagen. VfB hat lange geführt, durch Mirza Cvijatović in der ersten Hälfte per Kopfball in Führung gegangen und dann in 90 plus 7 gleicht 1860 noch aus. Man hat, was ich sehr bemerkenswert fand, zumindest in der YouTube-Zusammenfassung, die übrigens immer sehr schnell bereitstehen nach den Drittligaspielen, das finde ich immer sehr bemerkenswert, einen sehr stolz Nico Willig gehört.
Weil es ein bärenstarkes Spiel war. Also das ein bärenstarkes Spiel, das leider nicht die Belohnung bekommen hat, die es verdient gehabt hätte, nämlich 3 Punkte. Ja, dass du dann 90 plus 7 oder 90 plus 8 dir halt dann noch den Ausgleich einfängst, gehört leider dazu bei so jungen Truppen, ja, aber ist schade, weil das Spiel hätte einen Sieg verdient gehabt, zumal also vor dieser Kulisse, ja, gegen eine Mannschaft, die in der bisherigen Runde überhaupt nichts hat anbrennen lassen, im Gegenteil, die deutlich gemacht hat, dass sie bis zum letzten Tag wahrscheinlich ein Wörtchen um diesen Aufstieg mitreden wird. Dann fährst du dahin und es ist das typische VfB-2-Spiel, ja. Komplette Underdog-Rolle, niemand wettet auch nur einen Pfifferling auf dich. Und dann spielst du Fußball, wie er im Lehrbuch steht. Kirsche auf der Torte, mein U21-Crush Mirza Cvijatović macht eine Bude. Alles liegt da und dann kriegst du es nicht ganz über die Ziellinie. Aber trotzdem kannst du hinten rausgehen und ergebnisunabhängig stolz sein auf das, was da auf den Rasen gebracht wurde und gezeigt wurde. Und das hat Nico Willig getan.
Definitiv. Und wir kennen ihn ja auch schon seit einigen Jahren. Ich finde das auch immer sehr, sehr authentisch. Manchmal, man hat ihn auch schon sauer erlebt nach Siegen. Und jetzt hat man ihn so erlebt nach einem ganz, ganz späten Ausgleich, wo man meinen könnte, boah, es überwiegt die Enttäuschung über 2 verlorene Punkte möglicherweise. Aber auf der anderen Seite, hey, diese Mannschaft hat am ersten Spieltag beim MSV Duisburg unglücklich verloren und ist seitdem ungeschlagen. Also genau. Hat seitdem ja. Nicht verloren in dieser Liga, was absolut dafür spricht, dass sie absolut realistische Chancen hat, da hinten raus die Klasse zu halten. Sie ist absolut konkurrenzfähig mit jedem, auch mit Aufstiegsaspiranten wie 1860. Und ich glaube, ja, deswegen kann man die Emotion von Nico Willig absolut nachvollziehen. Weiter geht's in der dritten Liga, da ist jetzt auch Päuschen, am 13. September zu Hause im Fautenhau. Wenn man so möchte.
Ein gewisser Philipp Meisel wird einen Ausflug machen.
Ja. So, gegen den ersten FC Saarbrücken zu Hause.
Ja, korrekt. Die U19 hat spielfrei gehabt am Wochenende. Einige, ich glaube 10 Jungs sind insgesamt unterwegs aus dem Nachwuchs auf diversen Länderspiel-Lehrgängen und sonst was. Auch am 13.09. geht es da weiter auswärts am Biberer Berg gegen Kickers Offenbach. Die U17 verliert als, sag ich mal, Entree des Gladbach-Spiels gegen die Stuttgarter Kickers, der Stadtderby, 2-3 auf eigenem Platz und hat auch am 13.09. Mit Unterhaching ein weiteres Heimspiel auf der Uhr, um dann möglichst schnell die ersten 3 Punkte der Saison einzufahren. Und die Frauen, liebe Leute, also ich habe das Spiel nur in der Zusammenfassung gesehen, aber das war insgesamt sehr, sehr ordentlich. Aber dieses Tor, das Andernach daher schenkt, also wie stehen wir dazu, bitte?
Ja gut, das Fußball.
Ja, also ich dachte kurz, ist hier irgendwo eine versteckte Kamera oder was? Weil also
1-1 am Ende für die VfB-Frauen, die jetzt nach 2 Spieltagen in der zweiten Liga mit 4 Punkten dastehen. Heiko Gerber war mit großen Teilen des Spiels nicht zufrieden. Die Leistung, so hat man auch rausgehört, war in großen Teilen nicht zufriedenstellend, aber da nimmst du halt mal einen Punkt mit in so einem Spiel. Hattest hinten raus sogar noch die Siegchance, das wäre aber vielleicht des Guten zu viel gewesen an diesem Nachmittag, aber auch hier, ne, Aufsteiger, zweite Liga, du bist angekommen, du hast in zwei Spielen nicht verloren, ganz im Gegenteil, du hast ordentlich gepunktet. Da geht's jetzt weiter am kommenden Sonntag direkt schon, auswärts am Niederrhein, 14 Uhr gegen Borussia Mönchengladbach. Und ich ehrlich gesagt, ich mag das, wenn man so schmutzig, wenn man eigentlich gar nicht gut spielt, aber trotzdem Zählbares mitnimmt. Das ist auf Dauer blöd, wenn es auf Dauer nicht gut ist, was die Leistung oder die Zufriedenheit mit der Leistung betrifft. Aber wenn du aus solchen Spielen Punkte ziehst, dann sage ich mal, was ist dann erst, wenn du noch anfängst, noch besser zu spielen, dann kommen die Punkte ja auch oder gerade erst recht. Deswegen ist das, denke ich, auch ein Saisonstart, mit dem dann rundum Heiko Gerber dann auch zufrieden ist mit seinem Team. Und weiter geht's, Sonntag 14 Uhr Gladbach, werden wir beobachten. Und auch da wird dann in den nächsten Wochen auf jeden Fall noch ein größerer Fokus mal folgen.
Ihr könnt es auch beobachten, denn wie wir nicht müde werden zu erwähnen, die zweite Liga gibt's komplett kostenfrei im Stream bei Leaks. Könnt ihr euch immer anschauen und euch dann selbst ein Bild machen. Und wir blicken jetzt auf das, was da noch ansteht in den nächsten Tagen. Nämlich relativ wenig, zumindest was Pflichtspiele angeht. Wir haben, wie gesagt, 10 Junioren auf Länderspielreise. Wir haben auch um die 10 aus dem Profikader auf Länderspielreise. Während wir hier sprechen, läuft ein öffentliches Training an. Der Kollege David Scheu ist vor Ort. Das heißt, wenn ihr diese Podcast-Folge hört, könnt ihr da schon auch auf stuttgarternachrichten.de vorbeischauen und euch einlesen in das, was da am Donnerstagvormittag passiert ist. Und ich würde sagen, wir blicken ein bisschen auf den Test am Vorabend. 6:2 bei der SGS Groß-Asbach. Das ist das nackte Ergebnis
dieses
Mittwochabends. Erster Satz Stuttgart, so ist es, genau.
Philipp, du warst vor Ort?
Ja, ich war vor Ort und ich war da einer von 5018 offiziell als Zuschauer gewerteten Besucher dieses Spiels. Die üblichen Begleiterscheinungen, die man aus Groß-Asbach kennt, das heißt Anreise schwierig, Örtlichkeit hübsch, nett, rote Wurst gut, ja, all diese Dinge, die wichtig sind. Der Rahmen hat mich dann doch schon ein bisschen überrascht. Ja, also es sind einfach viele Leute für 0815 Testspiel gegen einen Regionalligisten. Ja.
Ferienzeit halt, ne?
Klar. Was gut ist an diesen Spielen, ja, sie geben halt Menschen die Gelegenheit, den VfB mal live spielen zu sehen, die sonst wahrscheinlich Schwierigkeiten hätten, an Karten zu kommen. Ja, entsprechend wurde das gut genutzt und das war erstmal gut. Ja, der VfB Stuttgart hat einen sogenannten zweiten Anzug aufs Feld geschickt, ja, oder Trainer Hoeneß. Und er hat damit, oder zumindest zu Beginn, was gemacht, was er selten bis gar nicht bisher gemacht hat unter Hoeneß, nämlich eine 4-3-3-Formation aufs Feld geschickt. Habe ich vorher schon hier und da angerissen. Dann damit einhergehend, sag ich mal, eine neue oder andersartige Pressingstruktur, andere Auslöser. Das hat auch am Anfang nicht so gut funktioniert. Das war interessant für mich, weil in Groß-Asbach bei so einer Kulisse, da bist du extrem nah an den Trainerbänken und du hörst und verstehst halt alles. Das ist was von relativ großem Wert ist, weil das in der Bundesliga normal nie dabei ist der Fall. Da siehst du die Jungs da unten nur, du hörst aber nichts. Ja? Und so konnte man sehr gut nachvollziehen, was denn Hoeneß haben wollte, was er bekommen hat und wie er dann justiert hat. Das war hochinteressant. Da wird sich wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch hier und da auch in dem Pflichtspiel mal was zeigen. Ja. Er sagte explizit nachher zu mir, ich habe ihn gesprochen nach dem Spiel, wir haben das eigentlich erst am Dienstag zum ersten Mal so leicht im Training probiert, angerissen. Es ist alles noch recht neu und dementsprechend ein paar Sachen haben ihm gefallen, ein paar Sachen weniger gut, aber er wird da dranbleiben und auch diese, sag ich mal, Kaderstruktur in der Offensive, die ihm jetzt zur Verfügung steht, haben wir vorhin drüber gesprochen, Transfermarkt, dies, das, Ananas, wird auch dafür sorgen, dass da mehr Variabilität einfach einzieht. Nicht nur, was die Spielerprofile angeht, sondern eben auch, was die grundsätzliche Ausrichtung, die der Trainer vorgibt, angeht. Ja, da wird man ein paar neue Sachen demnächst sehen. Wie lange die da bleiben, ob sie sich durchsetzen, wird sich zeigen, werden wir beobachten, werden wir drüber sprechen. Aber dafür war das Spiel sehr, sehr gut. Und man darf auch nicht vergessen, solche Spiele des sogenannten zweiten Anzugs, die sind auch immer wichtig, weil da werden Zeichen ausgesendet von diesen Spielern. Ja, positive wie negative. Ja, kann ich zwei Beispiele nennen. Das Negativbeispiel, dann Axel Zagadou, ja, der hat da 60 Minuten bekommen und Regionalligaspieler haben es geschafft, ihn auf den Hosenboden zu setzen. Ja, also die haben den teilweise nicht gut aussehen lassen. Ja, der ist sehr weit davon entfernt, eine ernsthafte Option für ein Bundesligaspiel zu sein. Außer es nicht, geht nicht anders. Ja, auch wenn der Trainer milde nachher mit ihm umging, hat gesagt, mir ist erstmal nur recht, dass er überhaupt mal 60 Minuten spielen kann. Ja, ohne dass irgendwas passiert. Aber wenn man das jetzt auch ein bisschen perspektivisch versucht zu betrachten, dann glaube ich, dessen Vertrag läuft aus nächstes Jahr im Juni. Also allzu große Hoffnungen und Erwartungen sollte man nicht mehr an diesen Spieler setzen.
Ein bisschen haben es aber offensichtlich, weil es Kader der Europa League offiziell gelistet, andere nicht.
Also
aber,
er hat auch, also ich will den jetzt nicht in der Luft zerreißen. Er hat auch da gestern gute Szenen gehabt, ja. Aber er ist einfach nach so langen Verletzungspause, die er mal wieder hatte, aktuell nicht in der Lage, dass du den sofort reinschmeißen kannst. Das geht nicht, ja. Also nicht in einem Bundesliga-Pflichtspiel oder in einem Europa League-Pflichtspiel.
Es ist ja auch oft ein Verhältnis dazu, ne, die, sagt man ja immer, die Ausfallzeit, die Länge der Ausfallzeit bedingt auch die Länge, bis du wieder einigermaßen im Tritt bist, ne? Du bist nicht sofort um Himmels Willen direkt auf dem Level, ne?
Mal zwei sollte man das nehmen. Wenn man acht bis neun Monate ausfällt, dann muss man auch eigentlich 16, 18 Monate rechnen, bis man wieder bei 100% ist und auch so eingesetzt werden kann. Und da ist er nicht und das hat man gestern deutlich gesehen.
Wer war das Positivbeispiel?
Nick Nate, ja, also oder Nicolas, war das Positivbeispiel. Der ist sehr, sehr nah dran an Stammelf, Startelf, ja, also der ist auf Position 13, 14 würde ich den verorten, ja. Hat ein richtig gutes Spiel gemacht, sehr stabil und bei ihm ist das Gegenteil zu beobachten. Ja, der war ja auch ewig raus. Und der hat aber diese Phase überwunden. Ja, diese Pluszeit, also die man braucht, um wieder da zu sein, hat in dieser Zeit auch mal noch ein, zwei kleine Rückschläge gehabt, muskulärer Natur. Der steht da wie eine Eins. So stabil habe ich den noch nie kicken sehen, seit der hierher kam von Köln. Körperlich sowieso, aber auch, also du merkst, das macht ja was mit dem Spieler, wenn er weiß, ich kann mich auf meinen Körper verlassen, ja. Und so spielt der Fußball, dazu ein richtig geiles Tor gemacht, ja, aus 25 kurz einen raus, Metern kurz einen rausgehuft. Das war das 1-0, glaube ich, gestern Abend, wenn ich so richtig weiß. Und also da ist auch vom Trainer natürlich dann entsprechend logischerweise gelobt worden. Der steht richtig, richtig gut da und ist eine Option. Und das war er eigentlich derart noch nie, seit er hier ist. Ja, und das ist erstmal gut. Ja, weil damit hat kein Mensch gerechnet. Also niemand hatte, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, aber keiner von euch hatte Nick Nate auf der Rechnung vor der Saison. Aber den muss man jetzt auf der Rechnung haben.
Die Geschichte mit, wird der Vertrag verlängert, war so ein bisschen eine Leere im Sommer, wurde er verlängert, was mich sehr gefreut hat. Deswegen freut es mich auch total, wenn er wieder wirklich, es hieß ja schon lange von Hoeneß und allen Verantwortlichen, dass da richtig was drinsteckt, aber der Mann halt sich nie so richtig fit und auf so ein Level bringen konnte. Wenn er es jetzt tut, wäre es wirklich sehr, sehr wichtig, auch gerade eben im Hintergrund von Karasor, von Stiller, von Schema und sowas, auch bei ihm dann, oder jetzt ständig auf den Kader einzugehen, aber auch er nicht im Europa League Kader. Also es gibt schon ein, zwei Personalien, die dann, für die es dann schade ist, dass der Kader so klein ist oder so Regularien hat, dass er so klein ist, plus die Homegrown-Regel und schieß mich tot. Und wer auch, wir hatten es ja vorhin von Scheinwerferlicht so ein bisschen auf mehr verteilt als nur auf den großen Nick Woltemar, der auch Führig drei Tore gemacht, ist zwar in Anführungszeichen nur ein Testspiel und nur Groß Asperer, trotzdem eine coole Geschichte, so ein schneller lupenreiner Hattrick. Auch der ist einer, auf den ein paar mehr Blicke jetzt fallen, auf den sich die Scorer vielleicht verteilen müssen. Also wenn auch so Leute jetzt vielleicht nochmal mit einem kleinen Schub durch solche Transfergeschichten oder durch so ein Transferfenster, durch so einen Blick auf den Kader nochmal einen Schub bekommen.
Wie man auch nicht vergessen darf, gestern, das muss man ja nur den Spielberichtsbogen lesen, Chris Führig, ja, der, ihr habt es vielleicht gelesen, der im großen Interview mit mir zum Saisonstart ja durch die Blumen hat anklingen lassen, er würde schon gern wieder zurück in die Nationalmannschaft und er hat so viel gearbeitet im Sommer wie noch nie, das sieht man. Allerdings nur, wenn man ihn anguckt, auf dem Platz hat man es halt nicht gesehen in den ersten Pflichtspielen. Und auch wenn es gestern nur ein Regionalligist war, du drei Dinger machst, sechs oder sieben hätte er machen können, der hat sich in einer sehr guten Verfassung präsentiert. Klar, Regionalligist, klar, darf man nicht überbewerten. Aber das war eben auch ein Signal an Hoeneß vor allem, hey Coach, ich bin hier auch noch da. Ja, und bei allen Wonanis und Elkanus und dies und das, den sollte man nicht vergessen. Ja, das war gut, weil manchmal ja Spieler auch die Tendenz haben, anders zu reagieren. Nämlich irgendwo zuzumachen und sagen, ja gut, wenn er da irgendwelche Leute holt, die im Endeffekt auch für meine Position in Frage kommen, was soll ich mir jetzt noch hier den Hintern aufreißen? Und das macht Chris Führig tatsächlich. Er reißt sich den Hintern auf, er zeigt, hey, ich bin auch noch da. Und das ist nicht unwichtig, wenn man das große Ganze betrachtet.
Wer noch mehr erfahren will rund um den Test des VfB bei der SG Sonnenhof Groß-Asbach, gibt ein YouTube-Video bei uns auf unserem Kanal. Packen wir euch auch in die Shownotes. Schaut da gerne rein. Da gibt's noch mehr Eindrücke von vor Ort. Und ja, was ist sonst so passiert während der Länderspielpause oder noch vor der Länderspielpause? Ich würde vielleicht ganz kurz noch mit euch die Auslosungen anreißen, die passiert sind. Zum einen, die eine habt ihr ja live in aller Ausführlichkeit die Europa League Auslosung besprochen. Mittlerweile ist der Spielplan auch da. Also man kennt die Reihenfolge, in der die Spiele stattfinden.
Und der Kader ist auch
da. Der Kader ist da, ist von Felix auch ein paar Mal angerissen worden. Wie bewertet ihr alles rundum, Felix?
Ja, wie gesagt, beim Kader ist es halt schade für so ein paar Spieler. Anate schon genannt. Auch ein klares Zeichen bei einem Alda Kiel, auch ein Stergio nicht dabei. Der Rest ist relativ klar gewesen. Für die Fans hier natürlich schade, dass der Fußballgott nicht nominiert ist, aber es ist halt leider einer, der hinten runterfällt, sportlich in Sachen Wichtigkeit im Kader auch. Sonst musst halt oder kannst du hoffentlich im Winter für weitere Spiele nachnominieren oder nach dieser Ligaphase nachnominieren. Auch mal gucken, was da im Winter passiert. Thema Stürmer, also das bleibt dann spannend für, wann ist es dann Februar rum, um den Dreh, sonst glaube ich okay. Und Auslosung hat mir ja gestreamt, hat großen Spaß gemacht, auch ha, für Europa gut, League, ja. Für Europa League Verhältnisse oder für das Thema Europa League eine gute Auslosung, eine attraktive Auslosung. Für den Spielplan auch angenehm. Fängst beim Heimspiel an. Du hast dieses große Ding mit Rom erst gegen Ende, auch was vielleicht die Urlaubsplanung oder Auswärtsreiseplanung von manchen Fans angeht, wahrscheinlich nicht ganz verkehrt. Das erste Auswärtsspiel müsste Basel sein, auch da eins der näheren bekommen. Also auch die Verteilung im Spielplan finde ich echt ordentlich. Und wo wir mit dem Thema Auslosung sind, was nicht ordentlich ist, ist die Mainz-Auslosung. Also vom Spiel her okay, Spiel in Mainz, aber dass das Ding auf den Mittwoch, glaube um 18 Uhr setzt, ist halt sehr unangenehm für alle Beteiligten, glaube ich.
Und du wirst die Mainzer zweimal in drei Tagen haben, weil du spielst gegen sie, also du spielst bei Fenerbahce am Donnerstagabend, da spielen die Mainzer dann Conference League auch am selben Abend. Sonntag geht's dann zu Hause in der Liga gegen die Mainzer und dann am Mittwoch 18 Uhr drauf auswärts. Das heißt auch ja, etwas, was man eigentlich aus der NBA kennt, dass man öfter mal in irgendwelchen Serien gegen denselben Gegner spielt, passiert im Fußball eher selten, außer man hat irgendwie Hin- und Rückspiel, aber gerade national passiert das wirklich selten, deswegen ja, spannend zu beobachten, auch da, wie sich die beiden Trainer darauf einstellen, wann, wie rotiert wird. Du hast gerade angesprochen, Felix, ne, so also gerade Nartey, Stenzel und die Namen, die jetzt nicht im Europa-League-Kader sind, das sind natürlich die, bei denen vor allem der Fokus dann auf dem Sonntag liegen wird, da wird sicher rotiert werden. So, und dann bin ich echt gespannt, wie das läuft. Ich, ja, also Mainz auswärts. Ich bin einmal bei einem Pokalspiel auswärts in Mainz gewesen. Weinschorle war gut, aber das Spiel, ich glaube, da ist man noch rausgegangen irgendwie. Also puh,
war
aber
das trotzdem. Das war eine Wolfzeit noch, ne?
Irgendwann zwei, ja, genau. Aber das war
oder so, 17.
Es war sehr kalt und es war kein schöner Abend. Vielleicht die Chance, das ein bisschen wettzumachen. Generell, hätten sich, glaube ich, alle aus VfB-Sicht einen Heimspieler gewünscht. Aber es ist, wie es ist. Und auch da mal gucken, kommst du weiter? Gehen möglicherweise dann doch auch wieder Türen auf. Es gibt einige Zweitliga-Duelle. Es gibt Amateure gegen Zweitligisten. Es gibt Frankfurt und Dortmund, die sich gegenseitig rauskegeln. Also einfach mal gucken, was da passiert.
Also ganz ehrlich, Leute, schaut euch mal das Gesamttableau an. wenn du das Spiel gewinnst, ist der Weg ins Halbfinale quasi.
Ansage von Herrn Meisel. Ja,
aber er ist, also da geht schon eine Türe auf, ja, bei den ganzen Erstliga-Duellen, die da anstehen. Wenn du das jetzt gewinnst und dann gutes Los bekommst, dann kannst du eigentlich schon ins nächste Jahr gucken.
Und auch da wird, also ne, Felix hat auch gesagt, das ist vielleicht nicht ganz so, schmeckt nicht ganz so gut Mainz auswärts, okay, ja, aber auch da bin ich gespannt, wie die sich schlagen. Das hat man in den letzten Jahren immer gemerkt, dass gerade diese Conference League Vereine dann wirklich irgendwann auch Probleme kriegen, wenn es in diesen Rhythmus geht. Das ich glaube, das kann man jetzt tatsächlich noch gar nicht bewerten. Das Einzige, was vielleicht schade ist, ist Mainz auswärts ist so ein Ding, wo man möglicherweise auch als Fan gerne mal Tickets außerhalb des Gästesektors kriegt. Da muss man sich dann schon mal mindestens einen halben Tag frei nehmen, wenn man rechtzeitig da sein will, aber okay.
Ja, und Durst mitbringen für die ganzen Weinschorle.
Das ist eine vor allem aus Philipp Meisels Sicht sehr flüssige Folge heute.
Das ist korrekt, ja. Und unter dem Aspekt möchte ich noch ein ganz klein wenig Wasser in den Wein schütten, was diese Europa League Auslosung angeht. Wenn du von so einem wunderschönen Gesamtfeld 8 Gegner und davon 2-mal Schweiz und 2-mal Niederlande bekommst, dann ist das, finde ich, nicht ganz so prickelnd, ja?
Also gerade die Young Boys Bern Nummer, ist halt Quatsch. 2 Jahre in Folge dieselbe Partie, wenigstens in Bern wäre was gewesen, aber 2-mal das gleiche Heimspiel. Aber das ist halt Europa League. Also da war klar, dass du irgendwann ab Spiel 5, 6 oder so jetzt nicht mehr in Jubelschreie ausartest in Sachen Clubname, das war ja.
Man hätte ja auch vielleicht Nizza bekommen können, oder?
Im besten Fall ist die Reise ein bisschen länger und dann kriegen sie noch ein paar Clubs.
Genau, also wir setzen drauf, dass wir diesmal überm Strich landen, dann kriegen wir noch eine Partie auf jeden Fall oben drauf.
Ja? Erste KI-Prognosen haben übrigens VfB schon auf den letzten direkten Platz getippt, Platz 8. Irgendwelche Berechnungen haben VfB auf Platz 8 getippt in dieser Ligaphase. Aber damit fangen wir nicht an, weil letzte Saison in der Champions League waren wir auch schon durch.
So, und nach all den Texten, die wir hatten, so viele Punkte reichen, so viele Punkte, das hat natürlich keiner gewusst. Aber wir haben alle gesagt, 10 Punkte also reichen eigentlich sicher, 10 Punkte reichen. Am Ende ist, glaube ich, Dinamo Zagreb mit 11 ausgeschieden. Come on, also geht's raus und spielt's Fußball.
Da geht er aus dem Sattel, der Christian ja. P.
Ganz ehrlich, an, hol die Punkte und hör mir bitte. Aber trotzdem, das wird natürlich interessant sein, hinten raus zu sehen. Ne? Tatsächlich dieser Strich zwischen 8 und 9 wird dann interessant, weil der dir einfach dann möglicherweise eine Runde spart. Ja, aber das sind wirklich Luxusprobleme. In erster Linie würde ich gerne einfach mal weiterkommen. Und ich glaube, das ist drin. Das ist, wie hat Jürgen Klinsmann gesagt, durable. nach der Auslosung. Also, dann bin ich dabei. Übrigens, ich möchte ganz kurz noch erwähnen, dass es eine Auslosung gibt, in dem Herrn Giorgio Marchetti die Show gestohlen wird, weil ein Magier Kugeln verschwinden lässt. Der wird nicht mehr auftreten. Der wird nie wieder auftreten bei der UEFA. Das lässt sich ein Giorgio Marchetti nicht gefallen.
Ja, ich bin gespannt, was nächstes Jahr passiert.
So,
ihr Lieben, das war's, oder? Für diese Runde. Wir haben wie immer die Verweise auf unsere begleitenden Kanäle. Ihr könnt einen Newsletter abonnieren, uns auf Facebook, Insta, YouTube, WhatsApp folgen, abonnieren, Herzen, Sternen, Daumen hoch, Glocke, dies, das, Ananas, alles möglich. Und natürlich, noch ist alles möglich bei kicktipp.de/meinVfB. Ich habe tatsächlich schon Punkte geholt, aber ich bin noch jederzeit wieder auf die hinteren Plätze zu verweisen, so wie sonst auch. Insofern freue ich mich da. Über 2200 Mitspieler, das ist echt ein Brett, richtig cool. Und ich freue mich jede Woche mitzutippen, draufzuschauen, nachher was gelaufen ist. Ich habe jetzt tatsächlich mir sogar schon einen sogenannten Reminder in einen Kalender gelegt, damit ich nicht vergesse zu tippen und so Zeug. Ja, großartig.
Jetzt ja dann auch Europa League-Spiele einzupflegen, ne? Die werden auch getippt.
Ja, oha. Richtig.
Und ich weiß noch, wie wir das Ding gestartet haben und zuerst halt mit diesem kostenlosen 300-Mitglieder-Angebot reingegangen sind. Das war nach 1-2 Stunden ausgebucht und dann mussten wir erstmal aufstocken. Also über 2200 ist schon eine richtig geile Marke.
Ja, absolut.
So, dann würde ich sagen, haben wir alles durch. Wünschen euch da draußen eine schöne Länderspielpause. Und wir hören uns allerspätestens in der nächsten Woche wieder, wenn wir dann vorausschauen auf die nächste Aufgabe in der Bundesliga und hoffen natürlich vor allem, dass all die Spieler, die jetzt unterwegs sind, gesund und munter zurückkommen an die Mercedesstraße. Herr Mahler?
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Philipp Meisel?
Auf Wiederluege, ist gut gesehen.
Bis nächste Woche, ciao.
Das war der Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Wir freuen uns über Likes und Kommentare. Wenn ihr Anregungen, Lob und Kritik habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info@meinvfb.de. Ihr hört eine Produktion der MHS Digital GmbH. Unsere Hosts sind Christian Pavlitsch, Felix Mahler und Philipp Meisel. Für die Audioproduktion ist Marian Hepp verantwortlich. Die Sprecherin bin ich, Mira Vesper von Hitradio Antenne 1. Redaktionell verantwortlich ist das Thementeam Sport der Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Alle aktuellen Folgen und weitere Inhalte rund um den VfB Stuttgart findet ihr auch auf YouTube sowie auf stuttgarter-nachrichten.de und stuttgarter-zeitung.de.